Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Nordstadt-Blogger-Podcasts Systemfehler. In dieser Folge sprechen wir über den Dortmunder Arbeitsmarkt, über Langzeitarbeitslosigkeit, über Integrationschancen und natürlich über die Reformen beim Bürgergeld. Ich habe dabei zwei kenntnisreiche Gäste. Heike Bettermann, Chefin der Dortmunder Arbeitsagentur, und Stefanie Krömer, die neue Chefin des Dortmunder Jobcenters. Herzlich willkommen bei Nordstadt-Blogger.
Danke.
Wenn Sie morgens auf die aktuellen Zahlen sehen, ist der Dortmunder Arbeitsmarkt gerade eher Stabilitätsanker oder Sorgenkind?
Ich fange mal an mit der Beantwortung. Ich denke eher schwierig, so hätte ich es vielleicht umschrieben. Also es ist kein Sonnenkind aus meiner Sicht. Er macht schon Sorge.
Ja, er ist aber breit aufgestellt und deswegen bringt er zum Glück auch Stabilität mit. Aber es ist wichtig, dass wir dem täglich entsprechend begegnen, damit es halt nicht zum Sorgenkind wird und wir chancenreich die Möglichkeiten unseres regionalen Marktes in Dortmund nutzen können.
Sie sehen täglich Statistiken, aber an welche Begegnungen mit einem Arbeitssuchenden können Sie sich erinnern, wo Sie sagen, da wird deutlich, dass besonders komplex ist, die Menschen zu vermitteln?
Ich bin viel im Haus unterwegs, auch bei uns unten im Empfang, wo eben um die Monatsmitte und auch am Monatsanfang immer doch längere Schlangen zu verzeichnen sind. Und wenn man dann mit den Menschen ins Gespräch kommt, haben die schon große Sorge, weil wieder in Arbeit zu kommen, das ist ja genau die Problematik. Also die Arbeitslosigkeit ist die eine Seite, aber dann dauert es im Moment einfach sehr, sehr lang in vielen Bereichen, eine neue Chance zu erhalten. Und das macht mich dann auch schon betroffen.
Ja, also bei mir ist es eine vergleichbare Wahrnehmung, wenn ich bei unseren Standorten unterwegs bin, wo wir nennenswert im Kundenkontakt stehen, da muss man schon sagen, da ist auch viel Unsicherheit spürbar. Einmal vielleicht auch ein kurzer Überforderungsmoment, wie kriege ich das hin, wie kriege ich die Unterlagen ausgefüllt, aber dann auch, was kommt, was wird, wie kann es konkret bei mir weitergehen und dann auch wirklich die Bitte der Unterstützung, das ist ganz klar wahrnehmbar.
Wenn Sie den Arbeitsmarkt in Dortmund in einem Bild beschreiben müssten, ist das eher eine Brücke, eine Baustelle oder ein Labyrinth?
Für mich wäre es die Brücke.
Mhm. Ja, für mich ist es vielleicht eher das Labyrinth im Moment, weil es unterschiedliche Wege, aber daraus gibt ein Labyrinth mit Ausgang.
Ja, und die Brücke bei mir, weil allein aufgrund unserer Altersstruktur des demografischen Wandels werden wir alle benötigen, die hier in Dortmund leben, die sich für Dortmund interessieren, auch aus dem Ausland. Und von daher gilt es für uns, die Brücke zu bauen. Das wäre deswegen für mich eher die Brücke.
Was hat sich denn in den letzten 10 Jahren stärker verändert? Der Arbeitsmarkt oder die Menschen, die die Unterstützung von Ihnen brauchen?
Ich glaube, dass eine bedingt ein bisschen das andere, ja. Aber der Arbeitsmarkt hat sich natürlich gravierend verändert. Die diversen Krisen, ob nun Energiekrise, Zuwanderung, demografischer Wandel, Fachkräftebedarf, das macht natürlich was mit dem Arbeitsmarkt. Es hat sich auch von einem, ja, 2019 noch bestehenden, entwickelten Arbeitnehmermarkt wieder zu einem Arbeitgebermarkt eher gewandelt, wobei die Unternehmen natürlich auch große, große Unsicherheiten haben, was Neueinstellungen angeht. Und die Menschen haben sich natürlich auch durch die Pandemie, auch durch diversen Krisen gewandelt oder sind schon beeinträchtigt dadurch. Also weil das macht natürlich auch psychisch was mit den Menschen. Nicht nur die Arbeitslosigkeit, sondern auch die gesamte aktuelle Situation, die in der Gesellschaft ist, die Einflüsse, die von draußen eben da sind und dass wir ja seit mehreren Jahren auch nicht so richtig ein Licht am Ende des Tunnels sehen können.
Ja, wir sprechen ja von Poly-Herausforderungen oder Krisen. In der Vergangenheit war es vielleicht üblich, dass wir eine Herausforderung hatten, uns der stellen konnten und dann irgendwann die nächste kam. Im Moment überlagern sich die Themen. Und der Markt, die wesentliche Veränderung ist aus meiner Sicht, dass wirklich zunehmend Fachkräfte nachgefragt werden oder noch stärkere, vertiefte Kenntnisse, Experten- und Spezialistenwissen. Das ist das eine. Und die Dynamik der Veränderung, also durch die Transformation, die eine ganz andere Dynamik und Taktung hat, ja, wirklich das Thema lebenslanges Lernen in der Arbeitswelt, dass wir ständig die Herausforderung haben, das Wissen, die Kenntnisse, die Qualifikation an die aktuellen Bedarfe des Marktes anzupassen und da mit unseren Kundinnen und Kunden und den Arbeitgebern den Weg zu gehen.
Sie haben ja jetzt schon ganz viele Themen angesprochen, auf die wir natürlich auch noch im Detail eingehen werden und wollen natürlich auch. Schauen wir als erstes mal auf den heimischen Arbeitsmarkt. Selbst offiziell gezählt haben wir in Dortmund über 40.000 arbeitslose Menschen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 12,2%. Was sagen diese Zahlen über den Wirtschaftsstandort Dortmund aus?
Also erstmal ist es ja eine recht hohe Anzahl, über 40.000 Menschen arbeitslos. Und auch im Jahresdurchschnitt sind es ja immer so um die 38.000, 39.000. Wir kommen ja von einer recht hohen Sockelarbeitslosigkeit, so will ich es mal nennen. Und von daher hat sich aber in den letzten Jahren auch tatsächlich aus dem versicherten Bereich, also aus dem SGB-III-Bereich, da ein ganz starker Anstieg. Also die Unternehmen haben nach der Pandemie, als sie eben noch mit Kurzarbeitergeld ihre Fachkräfte oder ihre Arbeitskräfte auch behalten haben, sich jetzt müssen sich teilweise davon trennen. Da haben wir eben einen großen Zugang in diesem Bereich. Und es dauert, ich hatte es vorhin ja schon angesagt, dass es eine Zeit lang oder etwas länger dauert oder schon länger dauert, bis man wieder eine Chance am Arbeitsmarkt bekommt. Auf der anderen Seite haben wir hier in Dortmund das Glück, will ich mal sagen, einen Arbeitsmarkt zu haben mit unterschiedlichsten Branchen, die alle noch nicht so stark betroffen sind, wie das vielleicht in anderen Bereichen in Deutschland der Fall ist. Wenn ich so an die Gesundheitsbranche denke, an die Logistikbranche, auch in der Gastronomie, da gibt es überall noch Möglichkeiten. Freigesetzt werden die Menschen aber aus anderen Bereichen eben. Viel im verarbeitenden Gewerbe zum Beispiel oder auch die Zeitarbeit hat entlassen.
Ja, und für uns und die gute Integrationsarbeit unserer Kundinnen und Kunden sind natürlich neue Jobangebote, neue Stellenangebote relevant. Und da merken wir wirklich eine gewisse Zurückhaltung bei den Unternehmen, weil das ist ja auch eine Investitionsentscheidung, in neues Personal zu investieren. Und da gibt es Branchen, wo eher Zurückhaltung wahrnehmbar ist, wo man gucken will, wie lösen sich die Herausforderungen gerade von Zöllen über Unruhen und Unsicherheiten? Und von daher ist es wirklich sehr unterschiedlich gelagert, welche Branchen da noch stark nachfragen und welche da im Moment etwas zurückhaltender sind. Buntes Bild.
Sie haben aktuell rund 4.000 Stellen im Angebot, die Ihnen gemeldet wurden. Reicht das ansatzweise, um Menschen eine Perspektive bieten zu können oder was bräuchten Sie?
Ja, wenn man die reinen Zahlen miteinander vergleicht, reicht das natürlich nicht. Andererseits ist uns schon klar, dass ja auch nicht alle Stellen der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter gemeldet werden. Das ist schon klar. Wichtig ist natürlich, dass wir gucken, um was für Stellen handelt es sich und wie bringen wir dann die Menschen an die Qualifikationen, die diese Stellen mitbringen. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind ja dabei, auch weitere Arbeitgeber durchaus aufzuschließen. Und gerade im SGB-II-Bereich, da wird Frau Krömer gleich was sicherlich dazu sagen, auch noch einen sozialen Arbeitsmarkt zu erschließen eben. Also Möglichkeiten zu schaffen, um erste Chancen eben zu geben. Aber rein zahlenmäßig ist das natürlich eine echte Herausforderung.
Aber wir rekrutieren ja auch darüber hinaus. Also wir sprechen ja auch gezielt Unternehmen an mit den Qualifikationen, die unsere arbeitsmarktnäheren Kunden mitbringen. Oder auch im Rahmen des Absolventenmanagements beispielsweise, wenn Sie eine Qualifizierung gesucht haben. Weil dann ist es ja so wichtig, das neu erworbene Wissen in der Praxis anzuwenden. Und da sind wir nicht abwartend und sagen, das sind die Stellen, mit denen wir arbeiten können, weil die gemeldet sind. Sondern da gehen unsere Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitgeberarbeit ganz gezielt auf die Unternehmen zu. Bei Bedarf auch noch durch eine gezielte Förderung, das kann sein, ein Eingliederungszuschuss oder ähnliches, weil die Berufspraxis ja dann gegebenenfalls noch nicht da ist. Aber deswegen ist das natürlich eine Teilabbildung der Arbeitschancen, die in der Region tatsächlich bestehen. Aber wir wären da nicht müde, auch wirklich gezielt die Unternehmen anzusprechen.
Schauen wir nochmal konkret auf die Zahlen. Mehr als 80% der offenen Stellen verlangen eine abgeschlossene Ausbildung. Gleichzeitig haben 65% ihrer Kundinnen und Kunden keinen Abschluss. Wie kriegen Sie das zusammen oder ist das überhaupt ansatzweise möglich? das hinzubekommen?
Also da gibt es ja durchaus mehrere Möglichkeiten, wobei der Schlüssel ist immer die Qualifikation unserer Kunden und Kundinnen. Entweder im Vorfeld oder wir qualifizieren ja auch durchaus während Beschäftigung. Also dass wir gucken, welche Qualifikationen, welche Kenntnisse sind erforderlich, das mit dem Arbeitgeber besprechen und dann Kunden und Kundinnen darüber informieren, was zu tun ist. Da sind wir ja mit einem großen Trägerverbund hier in Dortmund, also mit vielen Qualifizierungsträgern ja auch immer im Austausch, dass wir genau die Angebote auch vor Ort haben oder anbieten können, die eben am Arbeitsmarkt gesucht werden. Ja, und dann ist es eben manchmal ein längerer Weg für arbeitslose Kunden und Kundinnen, diesen langen Qualifizierungsweg zu gehen, um eine Chance zu bekommen. Oder eben tatsächlich auch, indem der Arbeitgeber erstmal als oder auf Helferniveau beschäftigt und wir während der Beschäftigung dann eben qualifizieren.
Und es muss nicht immer gleich der abgeschlossene Berufsabschluss sein. Manchmal reichen auch modulare, gezielte Qualifikationen, die vielleicht auch als Teilqualifikation sukzessive zu einem Berufsabschluss führen können. Für viele ist halt das praktische Lernen ganz wichtig und deswegen ist die Kombination aus theoretischem Lernen und Wissensvermittlung plus praktischen Einheiten beispielsweise oder die Beschäftigtenqualifizierung ein wichtiges Element. Und ja, wir sind dankbar dafür. Also wir sind wieder sehr großzügig aufgestellt, auch in der Qualifikationsplanung. Hatten Anfang des Jahres, haben wir gemeinsam ja die Träger auch auf dieses Qualifizierungsjahr eingestimmt, weil es ist ja auch wichtig, mit den Trägern in Dortmund und natürlich auch im näheren Umfeld, da gezielt sich auf die Bedarfslagen einzustimmen, um auch unseren Kundinnen und Kunden die Qualifizierung von heute und auch morgen anbieten zu können.
Sie sagen, Sie sind großzügig aufgestellt, aber in der Diskussion war ja eher das Gegenteil, dass im Bund weniger Geld zur Verfügung steht für Qualifikationen. Haben Sie da jetzt noch einen großen Schluck aus der Pulle bekommen?
Also bei uns können die Fördermöglichkeiten und Chancen budgetgesteuert mindestens gleich bleiben, wenn nicht noch ausgebaut werden. Also wir haben das Glück in Dortmund, dass wir bei uns im sogenannten Eingliederungstitel, wo die Arbeitsmarktförderung drüber läuft, wirklich gut, vernünftig, ausreichend ausgestattet sind. Und da ist uns natürlich auch wichtig, dass wir diese Möglichkeiten hier für Dortmund nutzen und ganz gezielt einsetzen. Ja, und das ist so, dass wir da natürlich auch zusammen, weil wir in Qualifizierungsthemen ja ganz eng und abgestimmt arbeiten, dass wir da einen gemeinsamen Blick auf den Qualifikationsmarkt und Rahmen haben. Und deswegen machen wir das genauso. Und das ist mit das Hauptelement, wofür wir gerne Geld in die Hand nehmen möchten, weil es das braucht in der Zeit, wo wirklich sich in einer engen Taktung sehr viel verändert. Und ich sag mal, der vielleicht mal erworbene Berufsabschluss, die Halbwertszeit ist halt nicht annähernd mehr so gegeben, wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Und von daher sind wir dankbar dafür und haben da großzügig Qualifizierung und Abschlüsse geplant für dieses Jahr. Also für uns ne, über 4.000, das ist schon eine Größenordnung, auf die man gut aufbauen kann. Und ich sag mal, wenn die Bedarfslage sich noch intensiver darstellt, dann könnten wir damit umgehen und das fiskalisch auch beherrschen.
Vielleicht im versicherten Bereich möchte ich es ein bisschen relativieren. Der Haushalt der Bundesagentur ist ja seit der Pandemie oder seit den vielen Zahlungen, die da geleistet wurde, eben nicht mehr so gut aufgestellt. Aber im Moment ist es tatsächlich so, jemand, der eine Qualifizierung braucht und möchte, der wird die auch erhalten. Dann werden wir auf die Regionaldirektion zugehen und dann muss es eben Ausgleichsmöglichkeiten innerhalb der Regionaldirektion oder dann auch eben bundesweit geben. Aber man merkt schon, dass wir da wirtschaftlich sehr gut genau drauf gucken müssen, für welche Qualifizierung wir Geld eben ausgeben.
Stichwort Qualifizierung. Wir reden viel von Integration. Es wird immer gesagt, das ist der Schlüssel. Der Bund hat aber gerade die Mittel für Integrationskurse für Geflüchtete gestrichen. Das Jobcenter finanziert ja noch Kurse. Welche Bedeutung kommt diesen Kursen zu und wie fragwürdig war diese Entscheidung in Berlin?
Also Sprache ist der Schlüssel zum Arbeitsmarkt. Wir brauchen ein gewisses Sprachniveau, gerade in den höher qualifizierten Tätigkeiten, um die Menschen zu integrieren. Wir gucken auch, dass wir können ja die Zuweisung übers Jobcenter in die Integrationskurse noch aussprechen. Wir tun auch alles dafür, das gut zu nutzen, auch gerade bei dem Teil, der dann ab Mai in Richtung Asylbewerberleistungsgesetz geht, also wo der Lebensunterhalt nicht mehr durch uns, das Jobcenter, sichergestellt wird. Und da gucken wir im Dreieck mit der Stadt Dortmund, die Agentur für Arbeit und das Jobcenter, also egal, wo die Änderung liegt, dass wir da gut miteinander abgestimmt agieren und natürlich auch die Transparenz jeweils herstellen. Sprache ist und bleibt der wichtige Schlüssel. Und wir gucken, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, alle Hebel in Bewegung setzen, um zum Beispiel auch die berufsbezogene Sprache weiter durch Qualifizierungen und dort eine Verankerung hinzubekommen, weil wir fest davon überzeugt sind, ohne Sprache wird es keine nachhaltige Arbeitsaufnahme und Integration geben können.
Wir sind da gerade in Dortmund ja in einem großen Netzwerk auch unterwegs, dass man da auch das eine oder andere vielleicht auffangen kann, was der Bund dann eben nicht mehr finanziert. Eine gute Entscheidung war das auf gar keinen Fall. Ich denke auch aus finanzpolitischer Sicht getrieben. Aber wir versuchen hier in Dortmund eben tatsächlich im Dreiklang mit der Stadt, aber eben auch mit dem Netzwerk, die da noch so hinterstehen, gerade im Bereich Sprache und Migration ist ja hier in Dortmund ein großes Netzwerk vorhanden, dass wir da den Menschen die Möglichkeiten bieten, auch Sprache zu lernen.
Wir haben über das Thema Integration gesprochen. Die größte Herausforderung ist das Thema Langzeitarbeitslosigkeit. Das große strukturelle Problem. Über 17.000 Menschen in Dortmund sind langzeitarbeitslos. Das sind 43%. Wie erfolgreich kann denn da überhaupt die Wiedereingliederung sein?
Ich denke schon. Wir sehen ja gerade einen größeren Anstieg im versicherten Bereich. Das liegt daran, dass Menschen oder dass die Langzeitarbeitslosigkeit ja schon nach einem Jahr eintritt. Also wer länger als ein Jahr arbeitslos ist, gilt ja als langzeitarbeitslos. Und wir erleben tatsächlich im SGB-III-Bereich, dass Menschen mit einem erhöhten Anspruch auf Arbeitslosengeld, die also länger als ein Jahr Arbeitslosengeld beziehen, können auch langfristiger arbeitslos sind. Und deswegen steigt da auch die Langzeitarbeitslosigkeit im versicherten Bereich, nicht nur im Jobcenter eben. Und trotzdem, ich hatte ja gerade gesagt, wir merken, es dauert länger, bis man eine neue Chance am Arbeitsmarkt bekommt. Man muss sich häufiger bewerben. Die Unternehmen sind zurückhaltend mit neuen Stellenmeldungen. Aber trotzdem gibt es natürlich auch immer noch eine Möglichkeit, nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, nach zwei Jahren in Arbeit zu kommen. Also das ist unser Ziel. Es wird natürlich nicht einfacher, weil Kenntnisse einfach verloren gehen, auch in dieser Zeit. Von daher ist es wichtig, in dieser Zeit die Menschen gut zu begleiten, zu coachen, vielleicht weiter zu qualifizieren oder auch in tagesstrukturierende Maßnahmen zu bringen, damit eben solche Dinge eben auch nicht verloren gehen.
Ja, fürs Jobcenter ist die Zeitspanne leider manchmal noch länger, in der keine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit mehr wahrgenommen wurde und deswegen gucken wir da sehr gezielt. Also Coaching wurde schon angesprochen in der Begleitung. Wir gucken mit Beratungselementen, sind gesundheitliche Einschränkungen beispielsweise gegeben, da sind wir spezialisiert, unsere Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitshaus, dass wir dem gezielt begegnen können. Oder aber auch Tagesstruktur war schon ein Thema, wenn es wirklich länger her ist, dass eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde, dann haben wir die Möglichkeiten, beispielsweise durch Arbeitsgelegenheiten da heranzuführen. Und das machen wir wirklich auch mit einem breiten Angebot in Dortmund, für das ich sehr dankbar bin, um dann halt auch möglichst in allen Branchen was vorhalten zu können. Aber auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen Einstieg zu ermöglichen. Und dann gucken wir sehr gezielt nach einer gewissen Zeit der Wahrnehmung, wie es denn dann weitergehen kann. Also besteht eine Chance der dauerhaften Übernahme? Brauchen wir nochmal Inhalte, die wir verändern müssen im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten, sodass wir in Einzelfällen bis zu 5 Jahren da stabilisierend tätig sein können, bis dann halt, ich sag mal, die Integrationsnähe gegeben ist. Und ich hatte es vorhin schon mal im Kontext der Demografie angesprochen. Also uns ist wirklich wichtig, möglichst niemanden zurückzulassen, weil wir werden perspektivisch alle gebrauchen. Und damit meine ich auch die Langzeitarbeitslosen. Und deswegen müssen wir da gut vorbereiten und auf den Markt einstimmen und die Angebote, die heranführend wirken, auch wirklich gut nutzen.
Über das Fördern und Fordern reden wir gleich nochmal, wenn wir auf die Reform beim Bürgergeld schauen. Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Welche Rolle spielen denn Gesundheit, Schulden, sicheres Wohnen in den Gesprächen? Also wenn wir Sie auf Ihre Gesamtkundinnenzahl schauen, kann man da prozentual sagen, bevor wir über eine Qualifizierung reden, ist das für x Prozent noch überhaupt gar kein Thema, weil wir erst andere Baustellen haben?
Na, das ist gar nicht so einfach, das konkret prozentual zu benennen, weil häufig ist es so, dass dann wirklich, wir nennen das multiple Herausforderungen oder Hemmnisse zusammenkommen. Also zum Beispiel das Thema Gesundheit, zum Beispiel das Thema Schulden, zumindest bei denen, die wirklich länger nicht mehr tätig waren. Und von daher machen wir das in der Beratung dann so, dass wir versuchen, diese Themen halt auch aufzugreifen und wirklich auch zu priorisieren. Also wo drückt der Schuh am meisten? Welchen Themen müssen wir gemeinsam als allererstes begegnen? Und wenn ein Gesundheitsthema da ist, dann ist das natürlich der Aspekt, da möglichst präventiv oder zumindest so tätig zu werden, dass es sich nicht noch weiter verschlimmert und verhärtet, sondern dass Gesundheit Anforderungen, egal was es ist, also auch psychischer Natur, möglichst gut begegnet werden kann. Und auch da hat die neue Grundsicherung, wo wir später sicherlich noch drüber sprechen, ganz andere Möglichkeiten.
Stichwort Passungsprobleme und Integration. Da würde ich gerne noch mal auf das Thema Jugendliche eingehen. Wir haben über 3.600 junge Menschen in Dortmund, die bei Ihnen als arbeitslos geführt werden. Was läuft schief beim Übergang zwischen Schule und Ausbildung oder zwischen Ausbildung und Beruf?
Also da müssen wir auch tatsächlich unterscheiden. Also Jugendarbeitslosigkeit ist ja nicht unbedingt immer jemand, der nach der Schule keine Ausbildungsstelle bekommt. Jugendarbeitslosigkeit ist, ne, bis unter 25 sind eben junge Leute, die oftmals auch nach einer Tätigkeit oder nach einer Ausbildung keine Chancen bekommen. Also wenn wir uns jetzt die jungen Leute angucken, die direkt die Schule verlassen, erleben wir tatsächlich oftmals eine große Unsicherheit oder Verunsicherung, was so die Berufsorientierung angeht. Die Chancen sind ja im Moment tatsächlich am Ausbildungsmarkt noch da. Wir haben noch eine große Anzahl an Ausbildungsstellen gemeldet, obwohl wir auch da schon einen Rückgang verzeichnen. Aber wir haben im Moment tatsächlich noch etwas mehr Ausbildungsstellen gemeldet als Bewerber, die sich um eine Ausbildungsstelle bemühen im Moment. Von daher ist die Situation gar nicht so schlecht, aber es gibt eine ganze Reihe von jungen Leuten, die sich eben noch nicht eine Bewerbereigenschaft zutrauen, weil sie sich entweder nicht entscheiden können oder weil sie doch weiter zur Schule gehen möchten, weil sie dann auch bei dem weiterführenden Schulbesuch allerdings merken, dass er vielleicht doch nicht das Richtige war und deswegen die Schule vorzeitig am Berufskolleg dann zum Beispiel beenden. Und auch das sind dann eben Jugendliche, die arbeitslos sind. Also wir müssen ganz stark in die Berufsorientierung einsteigen, investieren, auch gemeinsam mit den Schulen und unseren Netzwerken investieren. Und wir müssen den jungen Leuten aus meiner Sicht auch viel mehr praktische Möglichkeiten, also Praktika anbieten können. Aber auch da sind Betriebe teilweise zurückhaltend, weil das natürlich nochmal eine extra Belastung auch ein Stück weit eben ist. Ein Aufwand ist eben, Jugendliche verstärkt in Praktika zu geben. Aber wir stellen fest, dass junge Leute heute so direkt nach der Schule oftmals sehr, sehr orientierungslos sind und erstmal ja über Praktika versuchen, sich dann einen Berufswunsch zu erarbeiten. Die andere Seite sind die Jugendlichen, die dann in Ausbildung gegangen sind, aber nach der Ausbildung, aus welchen Gründen auch immer, die sind auch unterschiedlich, eben nicht direkt übernommen werden konnten. Entweder weil das Unternehmen aufgrund der Situation im Moment keinen weiteren Bedarf hat oder weil der Jugendliche gesehen hat, die Ausbildung habe ich zwar abgeschlossen, aber in dem Beruf oder bei dem Betrieb möchte ich dann doch nicht weiterbleiben. Und da sehen wir ganz klar, dass es viel länger dauert als noch vor ein paar Jahren, dann wieder als junge Fachkraft, theoretisch junge Fachkraft mit Abschluss, mit einem Berufsabschluss, in eine Anstellung zu kommen, bei einem anderen Arbeitgeber, weil es fehlt natürlich ein Stück weit Berufserfahrung. Das ist klar, nach einer 3- oder 3,5-jährigen Ausbildung. Und diese beiden Personengruppen müssen wir natürlich unterschiedlich beraten. Die einen mehr in eine erste Berufsorientierung und den anderen Bereich eben oder die andere Gruppe der Personen eben zu gucken, ist das noch der Beruf, den man wirklich ausüben möchte? Muss man da vielleicht noch eine Qualifizierung draufsetzen? Und muss man oder braucht man Unterstützung auch im Bewerbungsverfahren? Das sind so unterschiedliche Dinge, die da die Kollegen eben mit den jungen Leuten bearbeiten. Aber das sind genau zwei unterschiedliche Personengruppen eben.
Ja, und vielleicht auch ergänzend dazu, wir haben auch eine nennenswerte Größe, die mit einer beruflichen Tätigkeit einsteigt in dieser ersten Orientierungsphase. Und dann ist es gar nicht so einfach, wirklich, letztendlich eine Vorteilsübersetzung für das Thema Ausbildung und somit berufliche Perspektive in der Beratung hinzubekommen, wenn die erstmal eine gewisse Summe verdient haben und sich damit auch ein Stück weit eingerichtet haben. Häufig sind so Motive wie Führerschein machen. Wenn man den dann hat, auch dann wäre es auch schön, wenn man schon noch die Mobilität durch ein Fahrzeug hätte. Und dann müssen wir echt gucken in der Beratung, dass diese Chance in Richtung Ausbildung oder auch Studium, aber auf jeden Fall in Richtung qualifizierter Tätigkeit in Zukunft, dass die nicht verstreicht, weil der Markt genau das nachfragt und in Kombination mit der Berufserfahrung. Und deswegen, also das war das, wo ich sehr dankbar war, als ich hier in Dortmund angekommen bin, dass wir so toll gemeinsam mit dem Jugendberufshaus hier aufgestellt sind, weil ich glaube, genau so kann es funktionieren. Die wesentlichen Partner an einem Beratungsort, übergreifend in der Beratung, ohne dass da Brüche entstehen oder unnötige Hürden. Und da bin ich wirklich dankbar für. Und von daher wollte ich das auch mal explizit erwähnen, auch wenn es schon da war, bevor ich gekommen bin. Aber das ist wirklich was richtig Gutes, wie das hier in Dortmund gehandhabt wird. Für diese besondere Personengruppe, die ja noch viele Jahre der Erwerbstätigkeit vor sich hat. Und von daher ist es so wichtig, der immer wieder aufs Neue zu begegnen und wenn die Bereitschaft besteht, halt auch für Beratung mit allen Facetten da zu sein.
Wenn wir jetzt auf die Personengruppe der Menschen U25 schauen, was ist denn die größere Herausforderung? Die fehlenden Abschlüsse oder die sozialen Probleme, die junge Leute mitbringen?
Ich glaube, die größte Herausforderung sind tatsächlich die sozialen Probleme oder die psychischen Probleme oder die Belastung im Elternhaus oder wie man es eben benennen will. Also das erleben die Kollegen und Kolleginnen im Jugendberufshaus ganz, ganz klar. Also das ist schon eine größere Herausforderung, die zu bearbeiten, Stabilität zu vermitteln etc. bis hin ja sogar zu einem Auszug aus dem elterlichen Haus eben zu ermöglichen. Aber da brauchen wir manchmal wirklich lange, lange Beratung oder Unterstützung, bevor diese Jugendlichen dann so weit sind, dass sie wirklich den Anforderungen einer Ausbildung auch gerecht werden. Dieses Thema Qualifizierung und Ausbildung, ich denke, da gibt es genügend Möglichkeiten. Also wir haben ja zum Beispiel auch theorie-reduzierte Ausbildung. Von daher könnte man ja auch eine Fachpraktika-Ausbildung zum Beispiel angehen. Also von daher ist so dieser fehlende Abschluss auch nicht toll oder eine Herausforderung, aber die größere Problematik ist aus meiner Sicht tatsächlich die Belastung, die junge Leute heutzutage.
Und aus meiner Sicht ist da auch wichtig, dass es wirklich losgelöst von der Schulform oder auch dem dem Schulabschluss zu betrachten. Also wir nennen es mal vorsichtig psychische Disbalancen, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein können, nehmen wir bei Schülerinnen und Schülern aller Schulformen wahr. Und gerade wenn der Schulbesuch dann etwas zurückliegt, also durch Corona sicherlich auch ein Stück weit verstärkt, aber das ist wirklich losgelöst von der besuchten Schulform zu betrachten. Und das ist was, warum zum Beispiel auch Teilzeitausbildung einen viel höheren Stellenwert neben den Instrumenten, die wir haben, bekommt, weil es gibt Personengruppen, die ohne dass Betreuungs- oder natürlich auch schon Nachwuchs haben oder so, allein wirklich eher die Ausbildung in Teilzeit schaffen können, weil es parallel Themen gibt, denen sie sich stellen müssen und auch die Gesundheit weiterhin stabilisiert werden muss. Und deswegen ja, gucken wir, dass wir dem entsprechend begegnen können und dass unsere Berufsberaterinnen, Berufsberater, Vermittlerinnen und Vermittlerinnen, Fallmanager für diesen Personenkreis, die sagen wirklich, das nimmt deutlich zu. Und ob das jetzt schon mit einer Diagnose der Fall ist oder einfach wirklich, man merkt, da ist irgendwas, Sozialphobien oder was auch immer, das kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Ja, da wurde, ich sag mal, eine wertvolle Zeit halt durch Corona-Besonderheiten ja, den jungen Menschen. Es ist halt nicht so unbeschwert gelaufen, wie wir es, glaube ich, allen, aber vor allen Dingen diesem Personenkreis der jungen Menschen gewünscht hätten.
Und deswegen haben wir auch das letzte große Thema der Jugendkonferenz, waren ja genau die psychischen Beeinträchtigungen von jungen Leuten. Und wenn man sich das neue Integrationsprogramm des Jugendberufshauses anguckt, dann haben wir auch da ganz klar einen Schwerpunkt gelegt auf diese Personengruppe, die wir mit unterschiedlichsten Angeboten, Unterstützungsmaßnahmen ja vielleicht erstmal aus dieser psychischen Situation herausführen müssen.
Jetzt haben Sie gerade das Thema Teilzeitausbildung angesprochen. Träger und Arbeitgeberinnen beklagen, dass es da keine ausreichende Förderung gibt, zum Beispiel im Pflegebereich. Es gibt aber Arbeitgeberinnen, die eine Teilzeitausbildung anbieten würden und wollen. Aber eine Pflegeschule kann nicht für zwei Leute Kurse finanzieren. Also da müsste mehr Geld ins System. Wo kommt das denn her?
Also in der Pflege kann ich sehr, sehr gut was, weil ich das tatsächlich mit dem Ministerium für Arbeit, also in Nordrhein-Westfalen und auch mit der Regionaldirektion ja ausgiebig diskutiere. Das ist natürlich auch ein besonderer Fall. Also in der Pflege muss ja immer eine Ausbildungsgruppe in der Pflegeschule, die dann finanziert wird, vorhanden sein. Die muss eine bestimmte Größe haben. Und bei diesem Personenkreis diese Größe von 25, 28 oder wie auch immer zu finden, ist dann schon nicht immer so einfach. Andererseits gibt es ja in Bochum zum Beispiel eine Teilzeitpflegeausbildung. Aber ich kann jetzt schlecht jemanden, der eine Teilzeitausbildung möchte und in Asseln wohnt, bis nach Bochum schicken. Der ist ja 1,5 Stunden unterwegs und das macht also keinen Sinn. Also die Pflege ist schon mal etwas Besonderes. Wir sind ja aber tatsächlich mit dem Ministerium im Gespräch, um da ein Angebot in Dortmund an den Start zu bringen, in Anführungsstrichen. Bei anderen Arbeitgebern denke ich manchmal, hakt es vielleicht auch an der Information, stelle ich manchmal fest, dass es das überhaupt gibt und dass es sich nicht immer nur um die junge Mutter handelt, die jetzt alleinerziehend ist, sondern das können ganz vielfältige Gründe sein. Das kann zum Beispiel auch sein, dass im Migrationsbereich ein Ukrainer oder eine Ukrainerin, also eine Jugendliche, da nochmal Sprache lernen möchte, indem er eben, ne, dann eben Teilzeit ausgebildet wird und dreimal in der Woche nochmal einen Sprachkurs in der anderen Zeit eben besucht. Oder wir haben auch tatsächlich eine ganze Reihe von jungen Leuten, die im Leistungssport unterwegs sind. Und auch für die bietet sich viel eher eine Teilzeitausbildung an. Und da vermisse ich bei dem einen oder anderen Arbeitgeber ja schon auch eine größere Bereitschaft, sich diesem Potenzial zu öffnen. Weil auch das spreche ich aus eigener Erfahrung als Arbeitgeber auch, wir bilden ja auch in Teilzeit aus bei der Arbeitsagentur, aber es ist schon immer mit einer Menge Aufwand verbunden, weil Sie können nicht mal eben jemand, der in Teilzeit ausgebildet wird, der Gruppe der Vollzeitausgebildeten dazu packen und dann nur ein bisschen reduzieren oder so. Das funktioniert nicht. Man muss schon so einen eigenen Ausbildungsverlauf erstellen. Das wünsche ich mir manchmal bei dem einen oder anderen Arbeitgeber vermehrt. Aber ich glaube, auch da können wir durch verstärkte Informationen und auch Unterstützung über unser Angebot Ausbildungsflex, also über unser Nachhilfeangebot, da auch sicherlich noch mal mehr Möglichkeiten schaffen.
Ich glaube, auch die Bedeutung wird noch zunehmen. Aber das ist halt, ne, ein paar Weichenstellungen wären sicherlich hilfreich. Aber ich glaube, mit dem Repertoire, was wir haben, kann echt auch schon viel erreicht werden.
Wenn wir jetzt mal auf das gesamte Thema schauen, medial werden ja verschiedene Vorurteile thematisiert. Im Dortmunder Norden wird gerne über die dritte Generation Hartz IV gesprochen. Wie sehr ist das eigentlich ein Thema?
Also das ist für uns gar kein Thema, weil wir natürlich auch gucken. Also wir im Jobcenter haben es ja leicht, weil wenn Familien, die wir Bedarfsgemeinschaften nennen, bei uns in Bezug sind, dann haben wir ja auch die jungen Menschen im Übergang direkt in der Beratung und können denen gezielt begegnen, können die frühzeitig mit Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten natürlich begleiten. Und von daher würde ich das gar nicht so sehen. Natürlich haben wir die gesamte Bedarfsgemeinschaft dann auch im Blick. Das heißt, wenn die jungen Menschen beispielsweise in Richtung Ausbildung oder auch weiterer Schulbesuch oder so gehen, dann gucken wir nach möglich auch, dass wir den Eltern ein Angebot machen. Also wir betrachten das nicht so isoliert und gucken dann auch, dass nach Möglichkeit in der ganzen Bedarfsgemeinschaft ein gewisser Tagesrhythmus ist. Da gucken wir wirklich auf die ganze Familie, auf die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Und von daher glaube ich, dass die Voraussetzungen, wie gut das gelingt, bei den Chancen, die sich hier in Dortmund bieten, wirklich nicht automatisch mit dem Wohnort, mit dem Dortmunder Norden zusammenhängen. Ganz im Gegenteil, weil auch da haben wir ja ganz tolle Beratungsangebote mit den Aktionsbüros, mit ganz vielen Anlaufstellen. Und ich glaube, dass wir da sehr chancenorientiert in der Stadt unterwegs sind. Und natürlich ist es zu vermeiden, ne, dass sich das über die Generation überträgt, sondern eher, dass es durchbrochen wird und da, wie gesagt, jedes Bedarfsgemeinschaftsmitglied der Familie wichtig ist und gerade auch die Eltern natürlich mit einem guten Beispiel vorangehen und auch vorangehen sollten. Also das besprechen wir auch in den Beratungsgesprächen vor Ort. Thematisieren wir tatsächlich.
Und wenn Berufsberater in die Schulen gehen, dann haben die keinen Rechtskreis vor sich, sondern haben die erstmal nur Jugendliche vor sich. Und dann kommt ein Teil sicherlich aus der Nordstadt, ein Teil aus anderen Bereichen. Und ich kenne ja eine ganze Reihe von Unternehmen, gerade im Handwerk, die ja durchaus sehr, sehr viele dieser jungen Leute aus diesem Bereich oder aus Scharnhorst oder aus Ewing oder wo auch immer einstellen, ob nur mit oder ohne Migrationshintergrund.
Hartz IV, Bürgergeld, Grundsicherung. Jetzt stehen wir ja gerade vor einer neuen Veränderung. Das Bürgergeld soll durch eine neue Grundsicherung abgelöst werden, mit strengeren Regeln und härteren Sanktionen. Was bedeutet diese Reform denn für Sie in der täglichen Arbeit im Jobcenter?
Also erstmal ist mir wichtig voranzustellen, dass die meisten Kundinnen und Kunden, Bürgerinnen und Bürger sehr verlässlich mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, für die wird sich gar nicht viel in dieser Hinsicht, Sie haben das Thema Sanktionen angesprochen, verändern. Und für uns als Jobcenter ist es natürlich auch wichtig, möglichst schnell und verlässlich die Leistungen zu ermöglichen, mehr Eigenverantwortung zu stärken. Das steckt auch im Gesetz. Was das jetzt für uns als Jobcenter bedeutet, letzte Woche wurde es im Bundestag beschlossen. Das heißt, jetzt läuft für uns die Zeit, in die Vorbereitung zu gehen. Zum 1.7. werden viele der Inhalte umgesetzt. Und das ist natürlich eine Herausforderung auch für unsere Kolleginnen und Kollegen. Die IT, die Bescheide müssen angepasst werden. Aber vor allen Dingen müssen wir sie auch auf den neuen gesetzlichen Rahmen einstimmen. Durch Schulung, durch Qualifizierung, im Leistungsrecht genauso wie in der Beratung. Das ist uns auch wichtig, unseren Kolleginnen und Kollegen da die Unsicherheit zu nehmen. Und von daher technisch, also die IT wird noch nicht komplett fertig sein bis zur Umsetzung. Das kann ja gar nicht nach der Entscheidung in der letzten Woche, weil jetzt haben wir den konkreten Rahmen, wie das Gesetz aussehen wird. Und von daher werden wir auch ja etwas mit Übergangsregelungen arbeiten, die ein technisches Programm auch erstmal so ein Stück weit, dass es noch nicht da ist, kompensiert. Und deswegen ist das inhaltliche Verständnis so wichtig bei den Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt unsere Zeit läuft quasi wirklich die verbleibende Zeit bis zum 1.7. für eine gute Vorbereitung zu nutzen. Und das 13. Änderungsgesetz sagt schon, Das haben wir schon häufiger erlebt und unsere Kolleginnen und Kollegen sind da auch ein Stück weit erprobt. Wir sind die ausführende Gesetzgebung und von daher ist es schon in etwas größeren Umfang jetzt, dass Veränderungen auf uns in der Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden zukommen. Aber ich traue uns das zu.
In der politischen Debatte haben ja auch die sogenannten Totalverweigerer eine sehr große Rolle gespielt. Sie wurden immer bemüht, um diese Sanktionen zu begründen. Wie viele solche Fälle gibt es denn tatsächlich in Dortmund?
Also das sind wirklich ganz kleine prozentuale Anteile und das ist auch was, was unsere Kolleginnen und Kollegen und sicherlich auch mich als Leiterin des Jobcenters etwas unruhig stimmt, weil das sind die Ausnahmen, die da bemüht werden. Also wirklich zwischen 1 bis maximal 3% liegen Sanktionsquoten und das sind übrigens im Regelfall Meldeversäumnisse gewesen. Also ne, dass Termine nicht wahrgenommen wurden, das ist nicht immer die verweigerte Arbeitsaufnahme und das ist was, wer da in der Praxis und Beratung tätig ist, der hat da, glaube ich, ein ganz anderes Grundverständnis und ein auch sehr realistisches Bild, aber das ist auch nicht das Ziel, dass wir mit der neuen Grundsicherung zu Sanktionsjägerinnen und Jägern werden, ganz im Gegenteil. Wir wollen verbindlich mit unseren Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten. Wahrscheinlich hilft uns der neue gesetzliche Rahmen, da nochmal in eine andere Verbindlichkeit zu kommen. Aber vor allen Dingen geht es darum, den Integrationsweg gemeinsam zu gehen und da auch wirklich das Prinzip, Sie haben es vorhin angesprochen, des Fordern und Förderns, wirklich mit Leben zu füllen, gemeinsam durch eine Planung, was sind die nächsten Schritte, wie kann sich die Person selber aktiv einbringen, um dem Arbeitsmarkt näher zu kommen und somit der Arbeitsaufnahme. Und ich glaube, diese Intention ist die richtige, weil grundsätzlich ist die Grundsicherung für einen Übergangszeitraum ausgelegt und das Ziel sollte es sein, dass der wesentliche Anteil, im besten Fall sogar der komplette Bedarf einer Familie eigenständig erwirtschaftet wird und da möchten wir auch gute Partnerinnen und Partner als Jobcenter in der Beratung sein und die richtigen Weichen stellen. Und ich glaube, das ist gar kein Widerspruch, wie wir bislang mit unseren Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten, sondern das ist einfach, wir waren Jobcenter-Kolleginnen und Kollegen auch an der Gesetzeserstellung zum Teil, wurden wir beteiligt, befragt und das war so ein paar Wünsche, die man auch, glaube ich, nachvollziehen kann, wenn sich unsere Beratungsfachkräfte Zeitfenster für die Kundinnen und Kunden reservieren und die dann nicht kommen, dann ist das natürlich schade, weil wir nicht in der Intensität zusammenarbeiten können, das Zeitfenster aber auch für andere wegfällt und da einfach ein bisschen mehr die Chance einer Verbindlichkeit zu bekommen, das ist das Neue, wenn man so will. Aber unsere Kundinnen und Kunden werden nicht vor die Voraussetzung gestellt, dass da kein Stein auf dem anderen bleibt, wie wir Zusammenarbeit gestalten.
Was bedeutet denn die Änderung der neuen Grundsicherung für Sie als Jobcenter?
Ja, für uns läuft jetzt die Zeit nach der Entscheidung im Bundestag letzte Woche, was genau aufgenommen wird, dass wir uns darauf vorbereiten zum 1.7. dann, das ist der Umsetzungszeitpunkt, ich sag mal startklar zu sein. Da gehört es dazu, die Kolleginnen und Kollegen in der Beratung und Vermittlung, aber auch in der Leistungsgewährung gut über die Änderungen nicht nur zu informieren, sondern sie auch zu qualifizieren. Und das starten wir jetzt und ja, da sind schon einige Weichenstellungen drin. Wir waren als Praktika, die Jobcenter-Kolleginnen und Kollegen insgesamt, auch zum Teil beteiligt, als das Gesetz, ich sag mal, grob strukturiert wurde und neu gedacht wurde. Und da stecken schon auch Chancen drin. Und von daher sind wir dann gespannt, wie weit die Technik sein wird bis zum 1.7., weil natürlich sind wir persönlich beratend unterwegs, aber also die Arbeit an sich fällt natürlich leichter, wenn die programmierten IT-Programme die sachbearbeitenden Elemente, die Bescheiderstellung auch unterstützen. Und da werden wir voraussichtlich nicht es ganz schaffen, die bereitgestellte IT noch nicht fertig sein. Aber ich bin guter Dinge. Das 13. Änderungsgesetz sagt schon, dass wir nicht zum ersten Mal vor Neuerungen stehen und dass meine Kolleginnen und Kollegen hier in Dortmund im Jobcenter das auch gut meistern werden. Da bin ich mir ziemlich sicher und wir wollen weiterhin verlässlich und gut für unsere Kundinnen und Kunden da sein. Und das Thema Eigenverantwortung, Aktivitäten in Richtung Integration unserer Kundinnen und Kunden soll gestärkt werden. Und genau das werden wir auch in Dortmund umsetzen wollen.
Das ganze Gesetz war ja überschrieben mit einem Paradigmenwechsel zu mehr fordern. Beobachten Sie, dass stärkerer Druck die Menschen schnell in Arbeit bringt oder dass sie sich dann eher zurückziehen?
Also es geht ja immer ums Fordern und Fördern. Und für uns ist es wirklich auch wichtig, es nachvollziehbar zu gestalten in der Beratung. Das heißt, Zwischenschritte zu besprechen, Aktivitäten, die wir als Jobcenter für die Kundinnen und Kunden bis zum nächsten Termin unternehmen, klar zu besprechen, aber auch, was macht der Kunde, die Kundin in der Zwischenzeit in ihrer Bewerbereigenschaft an Bewerbungsbemühungen und auf dem Weg zur Integration. Und von daher muss das aus meiner Sicht keinen Widerspruch darstellen. Die Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit, die ist uns wichtig und das bietet das Gesetz auch durch die Möglichkeiten, die es mitbringt. Aber ich glaube, wenn man die nächsten Schritte und Aktivitäten gut miteinander bespricht und vereinbart, gucken wir halt, dass es möglichst nicht zu einer Überforderung kommt. Und es gibt besondere Personengruppen, die gesundheitlich Eingeschränkten beispielsweise und auch die psychisch Erkrankten, wo wir da auch noch mal mehr Aufmerksamkeit der gesundheitlichen Situation widmen, um eben halt ja da nur das auch zu fordern, was auch realistisch ist.
Und vielleicht an dieser Stelle auch noch mal in Erinnerung ist zu rufen, dass wir im Moment einen Arbeitsmarkt haben, wir haben es vorhin besprochen, wo es nicht so viele Chancen gibt und wo es länger dauert, überhaupt Chancen zu kreieren. Und da nutzen auch keine Sanktionen, da nutzt Begleitung und Unterstützung. Aber erstmal muss man ja die Möglichkeit der Integration überhaupt haben. Und die ist in der derzeitigen konjunkturellen Lage ja viel, viel schwieriger als noch vor 5 oder vor 8 Jahren.
Das Bürgergeld sollte ursprünglich ja eher stärker auf Vertrauen und Kooperation setzen. Jetzt mit diesem Sanktionslabel, ist da das Vertrauen dahin oder die Sorgen größer?
Nein, wir setzen weiterhin auf Vertrauen, weil ich glaube, das ist auch die Basis einer guten Zusammenarbeit. Trotzdem formulieren wir klar die Erwartungen, die wir an unsere Kundinnen und Kunden haben. Und wenn da was nicht funktioniert, wenn man einen Termin nicht wahrnimmt, wenn man eine Qualifizierung nicht beginnt, natürlich erkundigen wir uns dann, warum das nicht der Fall ist. Gibt's einen wichtigen Grund? Passiert auch weiterhin nichts? Gibt's den nicht? Natürlich kann das dann eine Auswirkung auf eine mögliche Leistungseinschränkung beziehungsweise Sanktion in dem Wording haben. Aber für mich ist das, wenn wir die Situation gut beschreiben und unsere Kundinnen und Kunden wissen, woran sie sind, ich glaube, dann können wir den neuen Rahmenbedingungen gemeinsam gut begegnen.
Das Thema der Sanktionen steht ja im Raum. Und Sie können und sollen Kundinnen und Kunden stärker sanktionieren, wenn die Ihrer Meinung nach nicht mitspielen. Aber laufen Sie da nicht Gefahr, dass Sie da auch gleich die Kinder mit in Not und Armut schicken, wenn Sie Sanktionen aussprechen?
Also erstmal möchte ich nochmal klarstellen, wir sind die ausführende Gesetzgebung als Jobcenter. Das heißt, wir müssen mit dem gesetzlichen Rahmen umgehen, der beschlossen ist. Und das tun wir auch und das tun wir auch wirklich mit der ganzheitlichen Betrachtung. Wir gucken natürlich auch, dass unsere Kundinnen und Kunden dabei nicht auf der Strecke bleiben. Diese Leistungsminderung würde sich nicht bei den Kindern auswirken, bei der Familie insgesamt natürlich schon. Also das ist so. Aber bei den Kindern streichen wir die Leistungen natürlich nicht. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir wollen die Eigenverantwortung nochmal stärken. Und für mich ist das auch ein Stück weit der Aspekt, wenn Menschen dann in Arbeit gehen, Arbeitsverträge unterzeichnen, dann sind sie ja auch sehr stark auf sich selbst gestellt. Und durch die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen ist das so ein Stück weit näher da auch einfach dran. Ne? Also wir werden unsere Kundinnen und Kunden versuchen, nicht zu überraschen, also im negativen Sinne, die Überraschungseffekte möglichst rauszunehmen. Und deswegen werden wir auch in der Beratung ganz klar besprechen, wie sieht die Erwartung aus und was ist wichtig, worauf gilt es jetzt zu achten, damit es halt wirklich möglichst überraschungsfrei bleibt und unsere Kundinnen und Kunden, wenn sie sich was nicht zutrauen oder so, das auch im Beratungskontext oder in der Leistungsbeantragung, dass wir das berücksichtigen können. Also ich glaube, wie eigentlich immer im Leben, ist auch der gesetzliche Rahmen jetzt was. Da kommt es drauf an, wie gestaltet man es aus, wie befindet man sich im Dialog, wie nimmt man die Kundinnen und Kunden dabei mit. Und ich glaube, dann stecken wirklich auch viele Chancen in dem neuen gesetzlichen Rahmen. Nur wie immer im Leben dürfen wir da nicht zu kurz denken und dürfen wirklich auch nicht überfordern mit unseren Möglichkeiten, die sich da bieten.
Ein weiteres Thema ist Jobs Turbo oder Qualifizierung, ob das ein Gegensatz ist. Können wir da jetzt darüber sprechen? Der sogenannte Job Turbo setzt stark auf eine schnelle Vermittlung, oft auch in Helfertätigkeiten. Riskieren wir damit nicht einen Drehtüreffekt zurück in die Arbeitslosigkeit?
Ich würde sagen, wenn wir es richtig machen, nicht. Weil vorgesehen ist ja während der Beschäftigung weitere Qualifizierung, Sprache und auch im Beruf weiter voranzukommen. Aber es war schon ein Paradigmenwechsel, weil wir sind ja am Anfang immer so unterwegs gewesen, dass wir gesagt haben, erst Sprache, dann Anerkennung, dann Qualifizierung und dann Arbeitsaufnahme. Das hat natürlich immens lang gedauert und das war auch für viele Menschen gar nicht gut. Und wir sehen ja, ich finde den Jobturbo immer noch in Dortmund auch erfolgreich umgesetzt, ja. Dass es durchaus auch geht, während der Beschäftigung Anerkennungsverfahren, Qualifizierung und auch Sprache weiterzumachen, weiterzuerheben.
Dortmund braucht ja langfristig Fachkräfte. Passt da der politische Fokus auf schnelle Vermittlung überhaupt zu diesem Ziel?
Also schnelle Vermittlung natürlich nur so schnell wie möglich, weil sie muss nachhaltig sein. Und sie müssen, wenn wir beim Thema Jobturbo noch sind, das war ja auch wirklich neu für uns, möglichst an der Qualifikation sich ausrichten, an den Stärken, die die Leute mitbringen. Und nur das führt natürlich dauerhaft zu einer beruflichen Perspektive und auch zu einem echten gesellschaftlichen Ankommen. Von daher, wir haben ja auch gesehen, wir haben nicht in Helfertätigkeiten oder so ausschließlich vermittelt oder in einzelne Branchen, sondern es ist wirklich ein bunter Mix. Und man muss ja auch wissen, die Menschen, die da zu uns gekommen haben und Schutz gesucht haben, die waren verhältnismäßig gut qualifiziert. Und sich das, dem Dortmunder Arbeitsmarkt, das entgehen zu lassen, das war keine Frage, dass danach vielleicht auch noch Karrierewege sich dann während der Tätigkeit ergeben können oder auch Weiterentwicklung. Ich denke, das ist in Ordnung, aber dass die Nähe zur Qualifikation, die an anderer Stelle erworben wurde, wirklich im Blick behalten wird, das war aus meiner Sicht der goldrichtige Ansatz. Also so schnell wie möglich, so nachhaltig wie möglich, aber wirklich unter Berücksichtigung der Fähigkeiten, die die Personen mitgebracht haben.
Ich würde gerne auf ein paar regionale Besonderheiten zu sprechen kommen. Dortmund gehört zu den Städten mit besonders vielen Menschen im Bürgergeld. Trifft die Reform diese Städte stärker als andere Regionen?
Das würde ich nicht sagen, weil natürlich setzen wir uns mit den gesetzlichen Neuerungen auseinander und es sind viele Menschen bei uns in Dortmund. Ja, wir haben rund 45.000 Bedarfsgemeinschaften, Familien. Wir haben mit den Erwerbsfähigen und Nicht-Erwerbsfähigen um die 90.000, die wir da im Blick haben. Also wirklich ganz grob bitte. Das ist schon eine Menge. Das ist eine große Verantwortung. Und deswegen sind wir uns der sehr bewusst und wollen der gut begegnen. Aber ich glaube, uns trifft es in Anführungsstrichen nicht stärker als andere Regionen, weil die Ausgestaltung ist für uns alle vergleichbar. Und ich glaube auch, dass wir grundsätzlich gut aufgestellt sind, das wirklich gut hinzubekommen. Von daher, ich bin auch dankbar dafür, Wir hatten vorhin schon mal den finanziellen Rahmen, dass wir da auch gut ausgestattet sind. Da unterscheiden sich natürlich die Regionen und da bin ich dankbar dafür, dass ich das Jobcenter in Dortmund leiten darf. Denn wir können halt auch den Bedarfen am Markt, ob mit der neuen Grundsicherung oder grundsätzlich entsprechend begegnen und da unseren Kundinnen und Kunden gute Startbedingungen ermöglichen mit einem tollen Förderrahmen. Und von daher, wenn ich so ausweite die Frage, dann geht es uns da besser als anderen Regionen. Aber ansonsten, glaube ich, ist es sehr vergleichbar.
Also braucht eine Stadt wie Dortmund keine andere Arbeitsmarktpolitik als eine wirtschaftsstarke Region?
Das habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, wir haben wirklich einen guten Instrumentenkoffer mit allen Fördermöglichkeiten, der sehr, sehr facettenreich ist. Und was in Dortmund ganz besonders ist, das ist das hervorragende Netzwerk, wirklich mit sämtlichen Akteurinnen und Akteuren, wo wir ja auch vieles wirklich uns hier regional überlegen und auch gestalten. Und von daher wüsste ich zumindest nicht, woran es gerade fehlt. Wird mir nichts einfallen, also weil wir uns da auch echt kontinuierlich weiterentwickeln.
Schlagzeile Jobcenter-Chefin wunschlos glücklich.
Nein, es gibt viel zu tun, bitte. Aber ich glaube, da sind sowohl meine Kolleginnen und Kollegen als auch ich realistisch. Also wir sind hier alle nicht im Jobcenter tätig, weil wir es einfach wollen oder bequem wollen, sondern weil wir uns wirklich den Herausforderungen stellen. Und ich sage das jetzt mal, weil wir den sozialen Frieden in Dortmund wirklich sichern wollen. Ich glaube, da sind wir eine wesentliche Adresse und bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das nehme ich wahr, wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen täglich da mit Herzblut erlebe. Und von daher, das macht mich schon glücklich, wenn ich wahrnehme, dass die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen wirklich Sinn in ihrer Tätigkeit sehen und ihre Verantwortung gut ausfüllen wollen. Das macht mich wunschlos glücklich, ja.
Und vielleicht noch eine Ergänzung zum Jobcenter im Netzwerk. Das kann ich gut betrachten aus meiner Perspektive. Da ist das Jobcenter ja so gut vernetzt, dass der alle möglichen Projekte, Vorläufer von Gesetzgebungsverfahren etc. alle in Dortmund gelaufen sind. Und da setze ich auch, es wird sich in der Zukunft auch fortsetzen, da bin ich sicher. Von daher haben wir einen guten Instrumentenkasten, der hier auch noch, das ist der Unterschied vielleicht zu anderen Regionen, der hier einfach wirklich gut umgesetzt werden kann.
Ein großer Teil Ihrer Kundinnen und Kunden hat Migrationserfahrung. Wie stark beeinflusst das Integrationsarbeit und Arbeitsmarktchancen?
Naja, das ist in beiden Rechtskreisen, glaube ich, ähnlich. Sprache, haben wir gesagt, ist der Schlüssel oder ein richtiger oder guter oder der wichtigste Schlüssel zum Erfolg für die Integration. Da müssen wir natürlich dranbleiben. Das muss gegeben sein. Da müssen wir verschiedene Maßnahmen aufsetzen eben. Und wenn ich mir überlege, dass ja gerade im letzten Jahr der gesamte Zuwachs in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in dort, wie auch woanders, rein durch Menschen erfolgte mit Migrationshintergrund, dann haben die durchaus ihre Chancen am Arbeitsmarkt.
Also es gibt viele Bereiche, die wären ohne Menschen mit Migrationshintergrund, egal ob sie schon länger in Dortmund sind oder neu in Dortmund ankommen, wäre nicht möglich. Ich nenne die Pflege, die Altenpflege. Da würden wir am Markt schon längst einen Kollaps erlitten haben. Und von daher bin ich dankbar dafür, wenn sich Menschen für unsere Stadt, für Dortmund entscheiden. Die Unternehmen, mit denen man spricht, die da Erfahrung gemacht haben, die sagen, wir stellen uns dadurch neu auf. Der Blickwinkel erweitert sich. Also da machen wir überwiegend positive Erfahrungen. Die Unternehmen halt genauso, dass ist wichtig für die Beschäftigten im Unternehmen. Von daher glaube ich, echt eher bereichernd.
Ich möchte jetzt zum Abschluss den Blick nochmal nach vorn richten. Wenn wir uns in 5 Jahren hier im völlig unterkühlten Bunker wiederfinden, woran würden Sie erkennen, dass der Dortmunder Arbeitsmarkt gesünder geworden ist?
Wenn wir tatsächlich vor allen Dingen den demografischen Herausforderungen gewachsen sind oder gewachsen waren, in Anführungsstrichen. Wenn also die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Höhe bleibt, wie sie im Moment ist, dann hielte ich das schon für einen ganz guten Erfolg, weil, das haben wir jetzt ja noch gar nicht besprochen, wir verlieren jedes Jahr um die 2.500 Menschen, die als Erwerbsperson potenziell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und wenn wir keine Zuwanderung haben oder auch wenn Menschen noch abwandern, dann wird das noch größer und dann werden wir einen nicht nur Fachkräftebedarf, sondern einen Arbeitskräftebedarf haben. Und das, glaube ich, wäre ganz fatal, weil wenn dann tatsächlich ja irgendwann mal ein Aufschwung wieder auch an den Start geht, da würden ja dann die Arbeits- und Fachkräfte absolut fehlen, um diesen Aufschwung bewältigen zu können eben.
Also aus meiner Sicht wäre es so, wenn in 5 Jahren die Arbeitslosigkeit gesunken wäre, wenn alle Personengruppen gleichermaßen oder zumindest auch, von der Marktsituation profitieren könnten und Berücksichtigung finden und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mindestens gleich bleibt, wahrscheinlich durch noch flexiblere Arbeitszeitmodelle und Möglichkeiten vielleicht eher noch mal wächst und den Wissenstransfer. Ich glaube, da müssen wir uns alle drauf einstimmen, durch den Generationswechsel in den Unternehmen, dass wir den mitdenken und gut beherrschen können. Dann werden wir gut aufgestellt und wirklich keine Personengruppe aus dem Blick lassen. Sowohl die, die schon alle hier sind, die Jugendlichen, die Langzeitarbeitslosen, die mit gesundheitlichen Einschränkungen, aber wir müssen auch Freude und Neugierde für die Region wecken und wirklich Menschen ansprechen und konkret rekrutieren, die jetzt noch in anderen Ländern leben. Also wirklich gezielte Fachkräftezuwanderung werden wir genauso brauchen, sonst wird es schwierig werden.
Was müsste die Politik kommunal im Land, Bund oder Europa tun, damit weniger Menschen dauerhaft in Arbeitslosigkeit und in Grundsicherung bleiben? Sozusagen, das wünscht dir was.
Also ich würde sagen, für mich wäre wichtig, dass wir weiterhin mit einem derartigen Vertrauen ausgestattet werden als Jobcenter und sicherlich auch als Agentur, aber dass wir auch weiterhin ein vergleichbares Budget bekommen. Das wäre für uns wichtig, um unsere Möglichkeiten der Gestaltung wirklich zu nutzen. Wir stehen im ständigen Austausch mit Mitgliedern des Landtages, des Bundestages. Und auch hier vor Ort ist die Politik sehr interessiert, was auch wichtig ist, um einen realistischen Blick auf unsere Rahmenbedingungen und Arbeit zu haben. Der Dialog ist gegeben und das wäre mir auch wichtig, dass wir weiterhin im Dialog stehen, dass unser Thema nicht theoretisch oder abstrakt ist, sondern wir gemeinsam wissen, mit welchen Rahmenbedingungen gehen wir um und was ist auch zukünftig wichtig, um unsere Arbeit gut machen zu können.
Ich halte es für ganz wichtig, mit den Unternehmen da noch mal stärker, also von Politikseite mit den Unternehmen ins Gespräch zu gehen. Was brauchen die Unternehmen, um wirklich Arbeitsplätze mehr schaffen zu können? Also vom Bürokratieabbau bis hin zu den Energiekosten. Das kann ich schon verstehen, weil das sind immer die Themen, die Unternehmen davon abhalten, Arbeitsplätze zu schaffen. Und das ist ja das, was wir auch dringend brauchen. Also das ist ja das Einzige, was wir nicht wirklich tun können, Arbeitsplätze einrichten. Über das hinaus, was wir als Arbeitgeber eben tun.
Und dass die Unternehmen ihre Standorte hier behalten und eben halt nicht verlagern, das wäre wichtig. Und noch Neuansiedlungen möglich wären, das wäre natürlich auch gut.
Ja.
Ganz persönlich, was macht Ihnen im Moment am meisten Hoffnung und was am meisten Sorgen, Frau Krömer?
Also Hoffnung macht mir wirklich, dass wenn man mit den Unternehmen spricht, da so eine leichte Zuversicht, ein leichter Optimismus so in der zweiten Jahreshälfte trotz der unruhigen Zeiten absehbar ist. Das macht mir Hoffnung. Sorgen macht mir im Moment halt wirklich die überlagernden Herausforderungen, Krisen, Polykrisen, dass das halt einfach so abhängig von so vielen Faktoren ist, dass es immer schwieriger wird, da gute Prognosen zu tätigen und sich auch gut auf solche Situationen vorzubereiten. Und dass diese Verunsicherung möglichst im Zaum zu halten, da spreche ich für die Stadt, da spreche ich für meine Kolleginnen und Kollegen und auch für mich persönlich und dem halt bestmöglich zu begegnen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, der da bleibt.
Frau Bettermann, auch an Sie die Frage, Hoffnung oder Sorgen, was bei Ihnen sind da Ihre Punkte?
Wenn ich mit den Partnern und Partnerinnen hier am Arbeitsmarkt im Gespräch bin, also unser großes Netzwerk, dass wir da immer in der Vergangenheit und auch in Zukunft gemeinsam unterwegs sein werden und uns gegenseitig auch stützen und gegenseitig gemeinsam oder gemeinsam viele Dinge, Maßnahmen, Projekte ins Leben rufen, die unseren Kunden und Kundinnen helfen werden. Das ist das eine. Sorge bereitet mir neben all dem, was Frau Krömer gesagt hat, diese gesellschaftliche Veränderung, die wir da erleben, auch in unseren Häusern, was so Aggressivität zum Beispiel angeht von Kunden und Kundinnen, die Zündschnur ist einfach kürzer. Das macht mir schon Sorgen. Oder auch die Sorgen, die unsere Kollegen und Kolleginnen hier haben, immer aufgrund der gesellschaftlichen Verunsicherung. Und ganz speziell macht mir natürlich schon seit längerem, aber auch in diesem Jahr wieder, Sorgen unsere Jugendarbeitslosigkeit, die wir ja schon sehr, sehr intensiv reduzieren wollen, aber wo wir noch nicht so den richtigen Schlüssel haben.
Zum Abschluss nochmal drei Fragen, dann sind wir auch wirklich durch. Die erste nenne ich mal die Systemfrage. Wenn Sie ehrlich sind, was ist aus Ihrer Sicht das größte Missverständnis in der politischen Debatte über Bürgergeld und Arbeitslosigkeit?
Also in der politischen Debatte, ich finde, die Missverständnisse sind eher in der gesellschaftlichen Debatte da, weil, wie gesagt, der Einzelfall ist derjenige, diejenige, die nicht mitarbeiten und die nicht wollen, die nicht so verbindlich sind. Und mein Statement ist, Arbeit lohnt sich immer, sowohl weil man sich besser stellt finanziell, aber weil man auch gesellschaftlich ganz, ganz viel dazu gewinnt, wenn man einer Tätigkeit nachgeht. Und das ist aber eher ein gesellschaftliches Missverständnis, finde ich, was besteht und kein politisches. Von daher habe ich die Frage abgewandelt, aber trotzdem aus meiner Sicht ganz zutreffend beantwortet.
Ich halte es für ein Missverständnis, dass man durch Sanktionen viel, 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 viel Geld einsparen kann.
Jetzt die Dortmund-Frage. Wenn Sie an Dortmund denken, was ist die eine Stellschraube, an der wir drehen müssten, damit die Arbeit, dass der Arbeitsmarkt wirklich besser funktioniert?
Ach, dann wäre ich ja Vorstand, wenn ich das wüsste.
Also wenn es eine Stellschraube sein muss, dann ist es für mich weiterhin so abgestimmt und mit einem Ziel und in eine Richtung rudernd weiterhin als Akteurinnen und Akteuren am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterwegs zu sein. Also wirklich dieses transparent und abgestimmt und wir arbeiten in die gleiche Richtung und haben das gleiche Ziel vor Augen. Das wäre das, was für mich der eine Schlüsselfaktor ist.
Zum Abschluss die dritte und letzte Frage, die Ehrlichkeitsfrage. Welche Entscheidung der Politik der letzten Jahre hat aus Ihrer Sicht dem Arbeitsmarkt eher geschadet oder geholfen? Das sind so viele, oder?
Also ich glaube ganz klar, wenn ich jetzt aus Sicht der Wirtschaft nochmal gucke und auch der Verbraucher, der Konsumenten, dieses Hin und Her hinsichtlich, ob es nun Energie ist, ob es nun Klimawandel ist, diesen straighten Weg, was durchzuhalten, sondern diese vielen Veränderungen haben ja dazu geführt, dass es so diese große Verunsicherung gibt. Ich kann mich erinnern, ich war bei der Gas- und Wasserheizungsinnung und es ging um Wärmepumpen und um die Qualifizierung dafür, diese Wärmepumpen an den Start zu bringen. Und das ist jetzt 3 Jahre her und da sagten mir die Innungsmeister, die Unternehmer, die dort saßen, wir wissen doch gar nicht, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, die Situation hat sich nicht viel verändert. Man weiß immer noch nicht, in welche Richtung es geht. Und das hemmt natürlich, das hemmt Verbraucher, diese Dinge zum Beispiel zu installieren und Unternehmen wissen nicht, wie sie da unterwegs sind.
Also was aus meiner Sicht was sehr Positives war, was geholfen hat, ist Qualifizierung nicht nur in Zeiten der Orientierung, Arbeitssuche, Arbeitslosigkeit zu verankern, sondern eben halt auch viel stärker im Rahmen der Beschäftigung. Das war für mich ein wesentlicher Gamechanger.
Wohin der Weg geht, darüber werden wir natürlich auch weiter berichten. Das war's mit unserem Systemfehler-Podcast. Ich bedanke mich bei unseren Gästen. Ich bedanke mich natürlich auch für Ihr und Euer Interesse an unserem Podcast. Mehr dazu und viele andere Themen gibt es natürlich auf Nordstadt Blogger. Wir sehen uns.